Reisen beginnt im Kopf, der Mirian-Podcast.
Herzlich willkommen zu Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reisemagazins Mirian. Alle zwei Wochen reisen wir ja mit euch und nehmen euch mit in ganz unterschiedliche Ecken der Welt. Und heute könnt ihr euch auf Sonne, Strände und Palmen freuen, auf so eine richtige Traumdestination, Französisch-Polynesien, weit weg im Südpazifik. Ich bin Silvia Tiburski und meine Reisebegleitung ist wie immer
Tinka Dippel, Chefredakteurin bei Mirian. Wir sind auf dieser Kopfreise wieder auf dem Wasser unterwegs, diesmal mit der Silver Cloud. Das ist ein relativ kleines Kreuzfahrtschiff, maximal 254 Gäste passen drauf. Und die Silver Cloud ist ein sogenanntes Expeditionskreuzfahrtschiff. Unterwegs machen wir viele Ausflüge und wir haben Expertinnen und Experten an Bord, die uns viel erzählen können über die Natur auf diesen Inseln und im Meer und über die Kultur der Region. Ein paar Fakten habe ich jetzt mal vorab. Französisch-Polynesien ist ein Überseegebiet und gehört zu Frankreich. Es liegt ziemlich mittig zwischen Südamerika und Australien. Dort leben um die 310.000 Menschen. Etwas mehr als in Wiesbaden.
Davon können wir natürlich nur einen Ausschnitt zeigen, zumal wir nach Französisch-Polynesien noch zwei weitere Staatsgebiete betreten. Unsere Route führt von Tahiti im Westen über die Marquesas und die zu Großbritannien gehörenden Pitcairn-Inseln bis zur sagenumwobenen chilenischen Osterinsel und endet in Valparaiso. Das ist ja eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Es ist also eine ziemlich lange Tour, 23 Tage insgesamt. Die Inseln, die wir anlaufen, sind, Ausnahme ist Tahiti, eher klein. Und um die Inseln herum hast du an vielen Tagen einfach nur sehr viel Wasser. Den Pazifik, wie gesagt. Mit dabei ist wieder unser Experte von Silver Sea Cruises, Pierre Thomas. Und der gibt uns jetzt erstmal einen kurzen Überblick über die Entfernungen, die vor uns liegen.
Insgesamt hat der Pazifische Ozean eine Oberfläche von 165 Millionen Quadratkilometer. Alle Landmassen passen in der Pazifische Ozean an. Also die Distanz, die wir überqueren werden von Papeete in Tahiti nach Valparaiso, machen wir auf 23 Tage. Aber die komplette Distanz, die wir überqueren, ist fast in der Nähe von 8000 Kilometer.
Fühlt man sich da so ein bisschen verloren? Ist es ein anderes Gefühl als auf so einer anderen Reise, wie jetzt durch Europa zum Beispiel?
Ja, ich vergleiche es gerne mal, wenn wir in der Antarktis sind zum Beispiel mit unseren Schiffen, denkt man, dass man am Ende der Welt ist. Aber wenn man in der Pazifik unterwegs ist, dann ist man echt weit weg. Also es gibt Stellen dort, wo in den nächsten 1500, 2000 Kilometer überhaupt keine Insel gibt. Also das ist schon sehr weit entfernt.
So, wir starten in der Hauptstadt. Sowohl der Insel Tahiti als auch von ganz Französisch-Polynesien, Papeete. Tahiti ist natürlich auch die bekannteste, hat ja jeder schon mal gehört. Und das verdankt die Insel zumindest zu einem großen Teil einem ziemlich großen Künstler, nämlich Paul Gauguin. Der lebte und malte hier. Das war Ende des 19. Jahrhunderts.
Ja, wobei Gauguin, glaube ich, auch eher das Klischee malte, das er im Kopf hatte. Der fand damals schon nicht wirklich das unberührte Paradies vor, das er sich so vorgestellt hatte, sondern auch schon eine von der westlichen Kolonisation und auch christlichen Missionaren veränderte Gesellschaft. Apropos Klischees, ich hatte weiße Sandstrände im Kopf. Tatsächlich hat Tahiti eher schwarze Strände, weil es vulkanischen Ursprungs ist. Aber im Innern der Insel hast du dann eine ganz grüne, fruchtbare Regenwaldlandschaft mit spitzen Berggipfeln, Schluchten und tollen Wasserfällen.
Ja, das fand ich auch jetzt eine ziemlich tolle Überraschung eigentlich, dass das Bild, was man so im Kopf hat, gleich mal gebrochen wird. Und jetzt wird es aber gleich auch eingelöst, weil auf strahlend weißen Stränden kannst du bei unserem nächsten Halt spazieren. Das ist die Insel Fakarawa. Die liegt etwa 450 Kilometer südlich von Tahiti in einem Atoll. Und das ist eine komplett andere Landschaft. Da liegt vor uns so eine ganz flache, langgestreckte Koralleninsel. Wir halten uns aber nicht lange am Strand auf. Es geht nämlich hier vor allem um die Unterwasserwelt. Französisch-Polynesien gilt insgesamt als eines der besten Schnorchelreviere der Welt. Besonders wohl Fakarawa. Ich muss dir gleich dazu sagen, mir wird beim Schnorcheln schlecht. Ich werde da seekrank. Also du musst jetzt.
Kein Problem. Losziehen. Ich bin sofort dabei. Ich habe die Flossen quasi schon an. Und das ist auch wirklich fast surreal, was dort da alles im kristallklaren Wasser um dich herum schwimmt. So ein richtiges, großes Unterwasserkino. Ich bin ja eher Schnorchelanfängerin. Pierre Thomas aber kennt sich da sehr gut aus. Pierre, wie läuft denn so eine Schnorcheltour ab und wem begegnen wir da möglicherweise?
Also das Expeditionsteam ist natürlich immer da. Erst machen wir ein wichtiges Schnorchelsicherheitsbriefing, wobei alles erklärt wird, wie man ins Wasser reingeht mit seinen Flossen, mit seinen Masken und so weiter. Wir haben das ganze Material an Bord des Schiffes. Wann wir am Strand sind, werden wir zeigen, wie wir schön und mit viel Stil und ganz elegant ins Wasser reingehen kann. Aber es gibt auch Stellen, wo wir dann, was wir Tiefwasserschnorcheln nennen, wo wir dann vom Zodiac direkt ins Wasser springen können. Und um zurück an Bord von diesen Zodiacs zu klettern, haben wir einen Leiter.
Und wo kann man jetzt am allerbesten schnorcheln auf dieser Route?
Oh, das ist so eine schwere Frage. Es gibt so eine Menge tolle Stellen. Ich würde sagen, Fakarava ist eine der Höhepunkte. Reao ist auch ein von diesen spektakulären kleinen Inseln. Also ist mehr das erste Teil von der Reise, wo wir uns konzentrieren werden auf der Unterwasserwelt. Natürlich mit spektakulärer Sicht. Manchmal ist man im Wasser und man kann über 25, 30 Meter weit sehen. Das ist toll natürlich. Und dann hoffen wir, ja, eine Menge Fische sehen zu können. Und das heißt, mit ein bisschen Glück, kleine Haien, wer weiß, Meeresschildkröten, Korallen. Fakarava zum Beispiel ist auch eine Welt-UNESCO-Naturerbe, weil die so eine gut behaltene Riff hat. Und das ist wichtig, dass wir das auch so behalten und respektieren. Damit erklären wir auch an unsere Gäste an Bord, dass sie nicht mit ihren Flossen auf den Korallen stehen sollten. Aufpassen, immer eine gute Distanz von den Korallen, weil sie wissen, dass Korallen ganz langsam wachsende Organismen sind.
Das ist echt ganz schön beeindruckend. Du gibst jetzt mal deine Schnorchelausrüstung wieder ab. Wir legen jetzt nämlich gegen späten Nachmittag ab und verbringen dann einen ganzen Tag auf See an Bord der Silver Cloud. Ich finde das super, dass man zwischendurch, wenn man so ein Geschwader an Eindrücken gleich mal gekriegt hat, erstmal die totale Ruhe hat, nur Wasser und Horizont. Also, wir können diesen ersten Seetag zum Beispiel ganz entspannt mit einem Cocktail an Deck beginnen. Oder wir setzen uns in eins der vier Restaurants an Bord. Ich weiß schon, wo ich gerne essen würde, The Grill. Da können wir nämlich draußen sitzen. Es ist jetzt der super schön milde. Selten so unter 20 Grad und tagsüber aber auch so angenehme 26 Grad. Wir sind unterwegs in der Hauptreisezeit. Die ist die Trockenzeit, ne? Zwischen April und Oktober. Die Tische an Deck, die sind um einen Pool gruppiert, der schimmert so blau. Dresscode ist eher leger, also wir können uns hier gemütlich hinsetzen. Und dann bekommst du zum Beispiel Fleisch, das dir auf einem kleinen quadratischen vulkanischen Stein gebracht wird. Und du kannst dann quasi auf diesem Stein dir selber dein Steak oder was auch immer braten. Wir fragen nochmal Pierre Thomas, welche regionalen Spezialitäten erwarten uns denn auf dieser Südseekreuzfahrt?
Was wichtig ist in dieses Gebiet, ist natürlich der Fisch. Dann werden wir wahrscheinlich auch herrliche Thunfisch an Bord haben, damit wir auch diese lokale Köstlichkeiten vorbereiten können von unserem Hauptchef.
Nach dem Essen spaziere ich jetzt mal zur Show Lounge und höre mir mal so einen dieser Vorträge an. Ich komme ja aus einer Seglerfamilie, habe ich ja letzte Folge schon erzählt. Und deswegen würde ich gerne ein bisschen mehr über die polynesische Geschichte wissen. Die ist ja ganz eng mit Schiffen und mit Segeln verbunden. Lange bevor europäische Seefahrer die Südsee entdeckten, waren die Polynesier ja ganz große Meeresentdecker. So ohne Hilfsmittel. Die haben nicht mal einen Kompass benutzt. Und ihre Boote wirken auf uns Westler so ein bisschen lustig, weil die dreieckigen Segel aus unserer Perspektive quasi verkehrt rum sind. Also die stehen so auf der Spitze. Und damit haben die unglaubliche Distanzen zurückgelegt. Polynesier sind nämlich sowohl die Vorfahren der Maori auf Neuseeland als auch der Bewohner von Hawaii. Pierre, was kann man an Bord denn über die Kultur der Polynesier so lernen?
Ja, die Polynesier, die könnten unheimlich gut Natur, die Sterne, die Wolken, die Meeresströmungen. Und es ist so, dass wir dort, ja, normalerweise haben wir jemand an Bord, der Teil ist von der Expeditionsteam. Das ist ein Naturguide, der von der Region kommt. Und er erzählt über seine Kultur, macht die richtigen Geräusche, die Rufe, die Tanze und erklärt dann auch, wie die Leute, seine Vorfahren, die Sterne, die Vögel, die Wolken, die Meeresströmung benutzt haben, um so eventuell bis zur Osterinsel zu fahren.
Also mir tut sich gerade wirklich eine komplett neue Welt auf. Südseetraum, ja, aber irgendwie auch so viel mehr. Auf allen Ebenen und landschaftlich extrem abwechslungsreich. Das hatten wir ja schon angesprochen. Und jetzt fahren wir die nächste Insel an, Hiva-Oa. Und die ist wieder ganz anders. Die erhebt sich so ganz steil und bergig aus dem Ozean. Dann rauscht die Brandung so gegen die Felsen, auf den Sand. Wir landen an in Atuona. Und dahinter erhebt sich der höchste Berg der Insel, Mount Temetiu, fast 1200 Meter hoch und gleich daneben ein weiterer Berg. Da hast du also so eine richtig beeindruckende Wand aus Bergen. Und zu Füßen des Mount Temetiu liegt, im wahrsten Sinne des Wortes, der Grund, warum viele diese Insel besuchen. Wir haben schon über ihn gesprochen.
Paul Goga.
Exakt. Der hat nämlich nicht nur auf Tahiti gelebt, du hast es ja schon angesprochen, der hat eigentlich so das ursprüngliche Leben gesucht. Und das hat er eher hier gefunden, auf Hiva-Oa. Und da hat er bis zum Ende seines Lebens dann gelebt. Er fand diese Insel einfach wesentlich ursprünglicher, starb dann hier und ist begraben auf dem Calvary-Friedhof. Übrigens unweit von Jacques Brel. Das hat mich total überrascht. Hättest du mich gefragt, wo dessen letzte Ruhe ist? Ich hätte gesagt Père Lachaise in Paris.
Wusstest du, dass der Belgier gewesen ist?
Nö.
Das hat mir Pierre Thomas, der auch Belgier ist, erzählt. Deswegen wollte ich das nochmal kurz einfügen. Aber er ist in Frankreich gestorben und wurde dann aber wiederum hier begraben, hier auf Hiva-Oa. Denn das war seine Herzensinsel. Er hatte hier zu Lebzeiten ein schönes, bescheidenes Leben geführt. Er betrieb ein Kino und hatte ein kleines Flugzeug, Jojo. Das ist so weiß mit zwei roten Streifen und ein Propellerflugzeug. Und damit hat er Post und Lebensmittel zwischen Hiva-Oa und Tahiti hin und her geflogen. Und manchmal auch Menschen. Zum Beispiel, wenn jemand ins Krankenhaus musste.
Ich muss unbedingt mal wieder Jacques Brel hören, glaube ich.
Ja, der hat tatsächlich auch den Marquesas ein Lied gewidmet. Und Jojo, sein Flugzeug, kann man heute in dem Museum Espace Culturel Jacques Brel sehen auf Hiva-Oa. Das ist richtig schön auf einer Anhöhe gelegen. Von da kannst du richtig gut über die Bucht von Atuona schauen.
Das sagt ja eigentlich schon ziemlich viel, wenn zwei solche Feingeister sich diese Insel aussuchen. Und zwar so richtig als Herzensinsel. Wir legen jetzt erstmal wieder ab und laufen nach zwei weiteren Abstechern Fatuhiva an.
Flächenmäßig eher klein und schlicht, aber landschaftlich trotzdem wirklich umwerfend. So zerklüftete vulkanische Bergrücken, die grün bewachsen sind. Teils schmiegen sich Palmen an Felsen und im Inneren wächst Regenwald. Es lohnt sich sehr, einen Ausflug mit dem Silver Sea Team zu buchen. Die erklären dir ja unterwegs immer noch ganz viel interessante Details, so über Flora und Fauna bis zur Geschichte der polynesischen Kultur, so im Vorbeigehen sozusagen.
Ja, und diese Kultur, die lernen wir tatsächlich etwas besser kennen. Eins der Highlights auf unserer Reise ist so eine polynesische Willkommenszeremonie. Da konnte ich mir nicht so viel drunter vorstellen. Aber hier auf Fatuhiva erwarten sie uns mit traditionellen Tänzen und Pierre Thomas kann uns noch mal ein bisschen genauer schildern, was sonst noch passiert.
Also wenn wir einen von den Hauptzeremonien, den Haupttänze erfahren können, dann muss ich sagen, es ist spektakulär, wie die Leute, hauptsächlich die Männer, ihre Stimme, wie sie rufen und dann mit ihren traditionellen Kleider, hauptsächlich auf Palmblätter hergestellt. Es ist eine spektakuläre Erfahrung, dort zu sitzen und dann die lokale Leute, wird dann Musik, wird dann diese traditionelle Tanz auch gezeigt. Und es gibt so viele verschiedene. Es gibt die Hahi oder der Mave, dann gibt es die Himeneapu, es gibt die Hakamanu, es gibt die Mahau, der Mahohe, der Hairo, der Ru, der Rari. Und jeder hat seine eigene Bedeutung.
So. Und das ist extra für dich, Silver. Du bekommst einen Blumenkranz umgelegt aus Blüten. Und das sind ganz typische Blumen, die man unterwegs hier so bei den Landausflügen immer wieder sieht.
Herrlich. Frangipani, Bourgonvillea. Ich habe ja in meiner Tasche immer so eine Mini-Blütenpresse dabei.
Im Ernst? Du hast eine richtige Blütenpresse?
Ich habe zu meinem letzten Geburtstag von meiner Freundin Sarah eine Mini-Blütenpresse geschenkt bekommen, die in die Handtasche passt. Und diese Blüten, die ich auf Reisen finde, die kann man da prima pressen und aufheben. Das mache ich natürlich nicht, wenn ich jetzt im Naturschutzgebiet bin, sondern nur da, wo sie irgendwo reichlich wachsen. Und genau das hast du hier, Jan. Also es ist wirklich ein Traum für Botanikfans. Und da nehmen wir so eine richtig große Menge Eindrücke mit an Bord. Es ist gar nicht so schlecht, dass wir jetzt nochmal einen Seetag haben. Da kann ich meine Blüten pressen und überhaupt einfach mal alles Revue passieren lassen.
Und dann kommt nach diesen krassen Bergkulissen zwei klassische Südseetraumziele eigentlich, ne? So wie wir uns das anfangs vorgestellt hatten. Reao, das ist so ein ganz flaches Atoll mit weißen Stränden und Palmen. Und dann nochmal 500 Kilometer südlich, ich meine, wir legen hier echt ganz schön Distanzen zurück, ne? Mangareva. Hier leben viele Menschen von der Perlenzucht. Und zwar schon seit Hunderten von Jahren. Und diese Perlen sind diese eher dunklen, also sogenannten schwarzen Perlen.
Und auch die Geschichte der Insel ist total interessant und auch in Teilen ziemlich finster, muss man sagen. Wie überall in Polynesien entdeckten so ab dem 18. Jahrhundert westliche Kolonialmächte die Archipele und ihre Ressourcen. Von der besagten schwarzen Perle bis zur Vanilleschote. Und mit den Kolonialmächten kamen eben auch die Missionare. Und viel von der ursprünglichen Kultur der Bewohner ging da verloren. Auf Mangareva lebte im 19. Jahrhundert ein französischer Jesuitenpriester, Honoré Laval. Der löschte einen Großteil der polynesischen Kultur hier aus und ließ sogar eigene Sakralbauten auf die zeremoniellen Stätten der Polynesier bauen, den sogenannten Marais. Im Hauptort Rikitea steht heute noch eine Kirche, Saint-Michel, die zu dessen Zeiten, also die Zeit von Honoré Laval, aus Korallenstein erbaut wurde.
Ich würde ja schon gern nochmal auf den Mount Duff. Da ist man so 2,5 Stunden unterwegs, relativ gemächlich, und man steigt auch nicht höher als 350 Meter. Aber am Ende siehst du dann die ganze Bucht. Das ist eine echt tolle Wanderung, auch wieder mit vielen Blumen und Fahnen unterwegs. Es ist jetzt danach allerdings an der Zeit, Französisch-Polynesien schon zu verlassen. Du hattest es ja anfangs gesagt. Wir kommen noch in andere Gebiete. Wir haben eine Riesenstrecke, die wir hier abfahren. Unsere Reise geht noch weiter zu den Pitcairn-Inseln. Das ist ein britisches Überseegebiet.
Aber bevor wir dort anlegen, machen wir noch eine kurze Pause und stellen euch die aktuelle Ausgabe von Merian vor. Die ist gerade druckfrisch erschienen. In der geht es um Wellnessreisen, um Sleep Tourism, Ayurveda, das legendäre Karlsbad, die Klinik La Prairie und Day Spas.
Außerdem im Heft unter anderem Wien im großen Stadtporträt, eine Reise in die Antarktis, die Kulturhauptstadt Tartu, der grandiose Naturfotograf Michael Politzer im Interview. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter merian-shop.de. So, jetzt aber zurück in die Südsee bzw. auf die Silver Cloud. Die ankert jetzt vor einer Insel, die eng verwoben ist mit einer wahren Geschichte. Und die kennt ihr, da bin ich total sicher. Ganz in der Nähe der Pitcairn-Inseln fand nämlich 1789 die Meuterei auf der Bounty statt. Die Bounty war ein britisches Handelsschiff unterwegs von Tahiti Richtung Antillen. Und es gab diese Meuterei unter dem großen Anführer Fletcher Christian und legendär auch die Rolle des Captain Bligh. Da gibt es diverse Verfilmungen. Hollywood hat sich abgearbeitet an diesem Thema. Ich habe sie alle gesehen. Und du, Silvia?
Ja, habe ich. Große Geschichte. Fletcher Christian, das war ja der Anführer der Aufständischen, wurde gleich von drei Hollywood-Schwergewichten gespielt. Einmal 1935 von Clark Gable, dann in den 80ern von Mel Gibson und in den 1960ern, das war ja der Fletcher schlechthin, von Marlon Brando. Die letzten beiden Filme wurden auch zum Teil hier und auf Tahiti gedreht, einem der Originalschauplätze. Marlon Brando verliebte sich damals in seine tahitianische Filmpartnerin. Und in diese Gegend. Er pachtete nach den Dreharbeiten nördlich von Tahiti das Atoll Tetiaroa. Das Ressort The Brando, das dort heute liegt, das hatten wir auch schon mal in Merian vorgestellt.
Ja, sehr schick.
Ja, sehr schick. Fast wie unsere Silver Cloud. Und um die Kurve zu Pitcairn Island zu kriegen, das wir gleich anlaufen, die Meuterer mussten die Strafverfolgung durch die britische Krone befürchten, also den Tod am Galgen, und wollten sich auf einer unbewohnten Insel verstecken. Und das war Pitcairn, eine etwa 4,5 Quadratkilometer kleine Insel. Und hier ließen sie sich mit ein paar Frauen und Männern von Tahiti nieder. Und heute leben hier so um die 50 Einwohner, die fast alle Nachfahren dieser Meuterer und ihrer Frauen sind. Lange haben sie dort allerdings nicht gelebt, die Meuterer, denn Fletcher Christian wurde mutmaßlich während eines Streits mit einigen der Männer von Tahiti erschossen. Ein anderer Meuterer fiel betrunken von einem Felsen. Naja, der letzte Überlebende, John Adams, starb 1829 im Alter von 65 Jahren. Nach ihm ist übrigens auch Adamstown, das ist in der Nordseite von Pitcairn Island, benannt, wo auch die Bounty Bay liegt, also die nach der Bounty benannten Bucht.
Immer wieder eine tolle Geschichte. Aber wir sind jetzt wieder auf der Silver Cloud und da wird vermutlich nicht gemeutert. Niemand wird ausgepeitscht oder kielgeholt. Und wir haben auch nicht vor, den Kapitän auf einem kleinen Boot auszusetzen, so wie das damals Herrn Bly passiert ist. Ganz im Gegenteil. Also die Stimmung ist eher sehr familiär hier. Wir haben viele Gäste und die Crew und die Guides, die kennen sich schon von früheren Fahrten mit Silver Sea. Manche Gäste verabreden sich tatsächlich miteinander, um im nächsten Jahr gemeinsam auf die nächste Kreuzfahrt zu gehen.
Und mit ein bisschen Glück kann man auch mal zum Kapitän auf die Brücke gehen und sich das ein oder andere technische Detail erklären lassen. Wir sind hier zum Beispiel auf der Silver Cloud mit etwa 18 Knoten unterwegs. Das sind so umgerechnet um die 33 Stundenkilometer. Und anders als die Bounty, die nur 28 Meter lang war, haben wir auch ein bisschen mehr Platz.
Kann man so sagen. Statt Hängematten unter Deck haben wir schöne weiche Betten. Wir haben à la carte Menüs statt Schiffszwieback. Dann haben wir einen tollen Wellnessbereich. Ich freue mich aber trotzdem auch schon wieder, mir jetzt die Wanderschuhe anzuziehen, weil wir uns jetzt auch ein bisschen auf Pitcairn umschauen. Zuallererst holen wir uns einen Stempel für den Reisepass ab, denn da ist so ein altes Segelschiff drauf und das soll vermutlich die Bounty darstellen. Das möchte ich schon haben. Vom Weiten siehst du dann vor allem grüne Berghänge, aber auch so schwarze und teils rötliche karge Felsen. Im Ort selbst kannst du dir das Inselmuseum ansehen. Da liegt noch zum Beispiel die Schiffsbibel der Bounty in einem Glaskasten. Und dann steht da am Ortsrand ein Grabstein und der erinnert an besagten John Adams, den letzten Überlebenden der Meuterer. Wobei ich dazu sagen muss, das Original wurde schon im 19. Jahrhundert von einem britischen Admiral nach Großbritannien mitgenommen. Das steht jetzt im Seefahrtsmuseum von Greenwich. Grabsteine anderer Meuterer kann man auch anschauen. Das ist eher was für Fans, würde ich sagen. Ich würde lieber so einen dieser schmalen Wege bis zu den Bergrücken hinaufkraxeln und mir die Natur und dann meinetwegen auch noch Christian's Cave anschauen. Das ist eine Höhle, in der Fletcher Christian teilweise sich wohl zurückgezogen hat. Und wenn wir hier so unterwegs sind, sollten wir auch nach etwas gucken, was die Ureinwohner hier hinterlassen haben, also die lange, lange vor den Meuterern hier gelebt haben. Es gibt nämlich noch alte Felszeichnungen.
Ja, aber vergessen wir auch nicht, was um die Insel herum liegt, nämlich das viertgrößte marine Schutzgebiet der Welt. Das ist mehr als die doppelte Fläche Deutschlands. Und das kann neuerdings von Wissenschaftlern untersucht werden. Die haben nämlich hier auf Pitcairn erst im September vergangenen Jahres ein modernes Labor errichtet, wo man eben zu den Auswirkungen zum Beispiel des Klimawandels auf das ökologische Gleichgewicht im Meer forscht. Und der Fokus liegt da vor allem auf Arten wie dem Buckelwal und der grünen Meeresschildkröte und natürlich auf den Korallen. Die Einwohner sollen sich übrigens sehr für diese Einrichtung eingesetzt haben. Die haben sogar das Laborgebäude selbst gebaut.
Ich habe noch ein Natur-Highlight für dich. Dafür setzen wir uns jetzt wieder mal abends in The Grill nach draußen.
Du meinst den Fisch auf deinen Teller? Das wäre ja mal wieder typisch.
Nein, es geht jetzt nicht ums Essen, sondern für dieses Highlight musst du nach oben gucken. In den Himmel. Mhm. Wegen der geringen Lichtverschmutzung gilt Pitcairn als einer dieser raren Orte auf der Welt, die auch immer rarer werden, wo du den Sternenhimmel besonders gut siehst. Es gibt diese Dark Sky Association und die hat diesen Ort als internationales Nachthimmelschutzgebiet ausgewiesen. Zum Sterne gucken haben wir jetzt auch noch mal richtig gut Zeit, weil wir 3 Tage am Stück unterwegs sind. Das ist eine gute Gelegenheit, uns an Bord noch mal umzuschauen. Ich bin nach diesen ganzen irren Eindrücken und tollen Landschaften, glaube ich, mal eine Weile im Fotolabor. Die Silver Cloud ist eins von den 2 Expeditionskreuzfahrtschiffen, auf denen man seine Fotos in verschiedene PCs oder Macs bearbeiten und ausdrucken kann. Und man bekommt dafür auch Tipps von Profifotografen. Also so ein richtig gutes Sternenhimmelfoto bekommt man vielleicht nur hin, wenn man ein bisschen Ahnung vom Fotografieren hat, aber trotzdem.
Ja, also ich gehöre da definitiv nicht zu. Wir können uns natürlich auch die Sterne aus der Observation Lounge anschauen. Das ist der Raum ziemlich weit vorn und oben am Schiff mit so bodentiefen Fenstern. Da kannst du in gemütlichen Sesseln entspannen und einfach so die Welt an dir vorbeiziehen lassen.
Und verlassen dabei das britische Überseegebiet, befinden uns geografisch zwar noch in Polynesien, offiziell aber in Chile. Auch wenn das Festland noch mehr als 3700 Kilometer weit weg ist. Mir ist das immer wieder irre, ne? Wenn du hier im Pazifik unterwegs bist, was das für Distanzen sind. Die Osterinsel, das ist so eins der Once-in-a-Lifetime-Reiseziele.
Warum heißt das eigentlich Osterinsel?
Das habe ich mich auch schon gefragt und mal nachgeguckt. Der niederländische Seefahrer Jacob Roggeveen, der war hier unterwegs und das war im 18. Jahrhundert. Der hat sie entdeckt und so genannt.
Mhm. Und die europäischen Entdecker, da folgten ja noch einige, zum Beispiel James Cook, die bekamen da einiges zu sehen, um die 1000 bis zu 9 Meter hohe Steinskulpturen, genannten Moai, die sind verteilt um die ganze Insel. Also so richtig auffällig mit ihren gewölbten Stirnpartien und so schmalen, leicht nach unten gezogenen Lippen. Das sieht sehr ernst und entschlossen aus. Und für Menschen, die sich für Archäologie und Geologie interessieren, ist das echt ein Paradies. Und auch für Pierre Thomas ist die Osterinsel ein absoluter Traum. Pierre, wie war denn Ihr Eindruck, als Sie zum ersten Mal dort ankamen?
Ich muss sagen, ich hatte unheimlich hohe Erwartungen, aber mein erster Eindruck hat all meine Erwartungen, die waren schon sehr hoch, komplett übertroffen. Das ist auch der Grund, weil wir, obwohl es eine kleine Insel ist, wir doch zwei komplette Tage auf der Osterinsel bleiben.
Mhm. Und was ist so das, was Sie am meisten beeindruckt? Sind das wirklich diese Skulpturen?
Von diesen Moais, es gibt auch die Stelle, wo sie früher aus den Felsen gehauen worden sind. Und das ist Ranuraraku. Und das ist spektakulär, weil wir sie dort in alle verschiedenen Stadien sehen können. Das ist doch ein von meinen Lieblingsstellen auf der Reise. Nicht nur die Osterinsel, aber diese besondere Stelle, das ist doch etwas Spezielles. Eigentlich ist es so, dass auf der Osterinsel dieser Ranuraraku-Steinbruch, das ist eigentlich die Stelle, wo der ursprüngliche Fabrik war von diesen Moais. Ich muss auch sagen, diese gigantischen Statuen. Das ist spektakulär, durch diese Kollektion spazieren zu können. Und das ist ja toll.
Das ist total beeindruckend, wie genau bei diesen Figurenköpfen wirklich Gesichtszüge zu erkennen sind, obwohl die ja eher so grob gehauen sind. Ahucotérico ist so ein Beispiel. Der wurde restauriert, wie auch viele andere, und der hat inzwischen wieder so weiß angemalte Augen mit Pupillen. Andere sind schon sehr verwittert, aber die Frage, die ja hier so ein bisschen über allem schwebt, wenn man das sieht, wie kamen die Menschen da drauf? Also warum haben sie diese Köpfe hier aufgestellt?
Ich habe mal gelesen, dass die Einwohner damals glaubten, dass ihre Anführer göttlichen Ursprungs waren. Und nach dem Tod eines Clan-Chiefs wurde so eine Statue gebaut, als Ort für seinen Geist sozusagen. Aber auch dafür hat Silver Caesar seine Guides und die erklären uns alles über Archäologie und Geschichte, jedenfalls das, was man so laut der aktuellen Forschung gerade weiß.
Übrigens finde ich auch die Topografie der Insel ziemlich beeindruckend. Die ist mehr oder weniger dreieckig und an jedem der Dreiecken steht ein Vulkan.
Deswegen ist es auch gut, dass wir hier 2 Tage verbringen, denn eine Wanderung zu einem der Vulkane auf dieser Insel würde ich ja schon gerne machen. Da haben wir die Wahl zwischen diversen Ausflügen.
Den besten Blick, habe ich mir sagen lassen, hat man auf jeden Fall vom Maunga Terevaka. Das ist der jüngste und mit 500 Metern auch höchste Vulkan. Wenn du da raufkraxelst, hast du so einen richtigen 360-Grad-Blick über die gesamte Insel.
Ja, aber der Blick von Rano Kau ganz im Westen der Insel, der soll auch toll sein. Der ist mit seinen 230 Metern zwar nicht besonders hoch, aber der hat einen ziemlich großen, teils mit Wasser gefüllten Krater. Allein der hat einen Durchmesser von 1,6 Kilometern. Und vor allem hatte dieser Ort früher für die Bewohner der Insel eine große Bedeutung. Damals fand hier so eine Art, wie soll ich sagen, Triathlon statt zwischen den sportlichsten und mutigsten Männern. Davon kann uns Pierre nochmal erzählen.
Ich interessiere mich sehr für die archäologischen Stellen und dann kommt man zur Orongo, diese Stelle, wo diese Zeremonie jedes Jahr stattgefunden hat auf der Osterinsel. Und das ist eigentlich, wo diese, auf Englisch Birdman oder Vogelmann-Wettbewerb stattgefunden hat. Und es sah so aus, dass von jedem Stamm ein Vertreter gab und der musste dann die Felswand runterklettern. Und das ist fast 200 Meter. Dann müssten die rüberschwimmen zur Insel Motonui und dort ein Ei, ein frisch gelegtes Ei erwischen. Und das ist von einem Manutara-Vogel oder die Russseeschwalbe musste dann zurück mitgebracht worden. Und die sind dann wieder diese Felswand hinaufgeklettert. Und der erste Teilnehmer, der ein intaktes Ei zurückbringen könnte, der war der Sieger von diesem Wettbewerb.
Da würde ich ja gerne mal mitmachen. So, jetzt aber Finale Richtung chilenisches Festland. Wir kommen noch an der Alexander Selkirk Insel und der Robinson Crusoe Insel vorbei. Und ich nehme an, du hast den gleichnamigen Roman im Reisegepäck.
Logisch. Wobei Daniel Defoe, der das Buch geschrieben hat, hat sich das Motiv der Geschichte gar nicht selber ausgedacht, sondern der griff auf die wahren Erlebnisse eines schottischen Freibeuters, Alexander Selkirk, zurück und der schmückte sie dann reichlich aus. Er versetzte zum Beispiel diese einsame Insel in die Karibik, wo sie tatsächlich gar nicht war.
Ja, karibisch ist es hier jetzt leider nicht mehr. Das Wetter hat umgeschlagen. Das kann hier sehr wechselhaft sein vor Chiles Küste. Diese Isla Alejandro Selkirk, die hat die chilenische Regierung nach dem benannten Schotten benannt und die ist rau und unwegsam, mit so steil aufragenden Klippen und wolkenverhangenen Bergrücken. Ist auch nicht besonders groß, also so halb so klein wie Sylt. Besonders ist, dass es da endemische Pflanzen und Vögel gibt, und zwar ziemlich viele. Also wirklich Pflanzen und Vogelarten, die man nur hier findet.
Und die machen auch so unterschiedliche Geräusche. Das finde ich manchmal wirklich sehr lustig. Es gibt da auch tolle Websites, wo man sich die genau anhören kann. Die verlinken wir euch in den Shownotes.
Tatsächlich lustig. Ich bin ja nicht so ein Vogelfreak, aber ich glaube, die kommen hier echt auf ihre Kosten. Und Menschen, die gerne fotografieren, zu denen gehöre ich absolut auch. Das ist hier eine fast magische Landschaft, finde ich. Nicht so paradiesisch, aber eher rau. Und das mag ich besonders. Also wirklich zerfurchte Bergrücken, Schluchten, irre.
Und ruhig ist es hier. Das ist, finde ich, auch Wahnsinn. Also das wirkt schon sehr auf einen. Du hast hier nur so ein paar Hummerfischerfamilien, die leben im Sommerhalbjahr auf der Insel, auf der Ostseite. Und wenn man vom Wasser aus dieses Dorf sieht, bekommt man so eine Idee, wie sehr die Natur hier das Sagen hat.
Ich weiß, es fällt dir schwer, aber ich muss dich jetzt wieder an Bord holen und ich kann dich ja locken. Denn zum Ende der großen Fahrt, du hast es gesagt, kommt eine deiner Lieblingsstädte. Wir fahren nach Valparaíso, machen da nochmal fest. Die liegt nur so etwa eine Stunde Fahrt von Chiles Hauptstadt Santiago de Chile entfernt. Du hast tatsächlich recht, diese Hafenstadt, die sieht echt richtig schön aus. So mit diesen bunten, an den Hügel gebauten Häusern, so in rosa, türkis, blau, gelb. Ist einmalig, würde ich sagen.
Ja, und eines dieser Häuser lohnt sich wirklich anzuschauen, wenn man vor der Heimreise noch ein bisschen Zeit hat. Das liegt auf einem der Hügel. Das ist das ehemalige Haus des Dichters Pablo Neruda. La Sebastiana heißt das. Der war dem Meer ja auch sehr zugetan, was man zum Beispiel an dieser schiffsförmigen Bauweise des Hauses sieht. Und an den riesigen Muscheln, die im Garten verteilt sind. Angeblich soll er sich die von dem Preisgeld für den Nobelpreis für Literatur gekauft haben. Und das Meer kannst du von hier oben sehr gut sehen.
Dann ist das doch eigentlich der perfekte Ort, um uns von diesem Meer, vom Pazifik zu verabschieden, der uns ja jetzt wirklich über viele Tage durch ganz tolle Landschaften begleitet hat. Wir verabschieden uns auch von der Silver Cloud. Das war mal wieder eine echt fantastische Reise. Die lässt sich auch variieren. Also es hat ja nicht jeder 3,5 Wochen Zeit. Es gibt auch kürzere Varianten, durch Französisch-Polynesien zu reisen. Und wir machen nach dieser weiten Reise in der nächsten Folge mal was ganz anderes. Wir bleiben nämlich quasi vor unserer eigenen Haustür. Wir zeigen euch einen feinen und sehr dynamischen Ausschnitt unserer Heimatstadt Hamburg. Es geht in die Hafen City.
Genau, da tut sich einiges. Zum Beispiel wird dort ab dem 18. April der Naturfotograf Michael Politzer 50 großformatige Naturfotografien zeigen. Und Merian ist Partner dieser Ausstellung. Außerdem entwickelt sich ganz viel rund um das neue Kreuzfahrtterminal Westfield. Und ablegen werden wir nicht. Stattdessen verraten wir euch unsere Lieblingsrestaurants und Cafés, tolle Museen in diesem wirklich interessanten Stadtteil. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und wir freuen uns auch über Fragen, Feedback oder Wünsche. Schreibt uns gerne Mail an podcast@merian.de. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Diese Folge wurde unterstützt von Silver Sea Cruises.